ist richtig ein Schatz. Und wisst ihr, im Königreich Gottes ist es so, wir empfangen das, was wir ehren. Wir profitieren davon, was wir feiern können, was wir hochachten. Und das Wort Gottes sagt auch Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich möchte euch einfach so danken für das, was ihr als Familie, ihr als Haus tragt, für das, was du trägst, Markus, auch mit der Holy Spirit Night seit so vielen Jahren. Ihr habt ein Momentum, wo ihr im Land eine junge Generation sammelt, in Brand setzt und wir erzählen ihnen dann, dass Jesus wiederkommt. Und das ist eine wunderbare Partnerschaft. Und ich möchte dir einfach danken, dass ihr hier bei uns gewesen seid. Letztes Jahr, dieses Jahr, schauen wir, was in Zukunft ist. Und dass ihr einfach so mit dem Pfund, sie zahlen das, sie kommen mit ihrem Team, sie investieren sich. Also das ist wirklich, sie beschenken unsere Stadt. Und ich würde euch einfach bitten, dass wir einmal aufstehen, das passt schon. Und Markus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Genau.
Oh, Halleluja, das reicht für mich. Komm, lass doch mal Jesus einen richtigen Applaus heute Morgen geben. Jesus, du bist der König von Berlin. Du bist der König von Deutschland. Du sitzt auf dem Thron und regierst. Ganz besonders heute an diesem Tag. Ihr Lieben, das wichtigste Kreuz ist das Kreuz, was auf Golgatha steht. Amen. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen sind, dass wir dieses Wochenende, ihr hört es auch ein bisschen an meiner Stimme, das war richtig Herrlichkeit und Gegenwart des Herrn. Und ich liebe es einfach, dort zu sein, wo er ist. Ist irgendjemand auch hungrig, einfach durstig nach der Gegenwart des Herrn? Und Christoph, Miriam, wir lieben das einfach, das bei euch zu sehen, auch heute Morgen im Gottesdienst zu sein, einfach diesen Hunger und diese Leidenschaft nach der Gegenwart des Herrn, wo unser Herz brennt für ihn, ist alles möglich. Und ich spüre irgendwie, dass auch für diese Zeit, in der wir leben, nicht nur heute am Tag der Bundestagswahl, in Berlin ist ja jeden Tag immer irgendein Highlight, ja, aber jetzt für mich als Schwabe, so wenn man immer so nach Berlin guckt, das meiste, was ich von Berlin immer mitbekomme, sind irgendwelche politischen Themen, weil ich halt zu der Generation noch gehöre, die gucken sich dann schon die Tagesschau jeden Tag an, um halt irgendwie auch auf dem Laufenden zu sein. Und irgendwie, man spürt, es liegt was in der Luft, auch geistlich an diesem Wochenende. Und ich glaube, dass Gott etwas in uns auch heute Morgen stimulieren will für diese Zeit, in der wir leben. Weil so oft fragen wir uns, wie funktioniert das Leben eigentlich? Oder wenn wir unser Land anschauen, könnten wir die Frage stellen, ja, was bedeutet eigentlich Erfolg für unser Land, für Deutschland, für diese Generation, für die Kirche von Jesus Christus, für Politik, für Gesellschaft? Was ist Erfolg? Und heute Morgen möchte ich dir gerne 5 Prinzipien zusammenfassen, die dein Leben und auch das Leben von Deutschland, das Leben von deinem Business, das Leben von deinem Ministry, ganz egal, wo du unterwegs bist, ich möchte dir 5 Prinzipien zusammenfassen, was dein Leben aus Gottes Augen erfolgreich macht. Seid ihr ready dafür? Seid ihr bereit? Ach ja, bei mir, vielleicht noch als Einleitung, ihr dürft euch gerne an der Predigt beteiligen, okay? So, ich bin in einer lauten Kirche, ja, bei uns sind ehemalige Drogendealer, Gangmember, Hells Angel, Harley-Fahrer und da spreche ich jetzt nur vom pastoralen Team und Amen. Und ihr dürft gerne laut sein, ja, ihr dürft Amen sagen, ihr dürft sagen, preach it, come on. Ja. Bei mir gibt es eine Community, die sagen immer, preach it, white boy. Und die wird immer lauter bei uns in der Gemeinde. Amen. Wir brauchen das Feuer und die Kraft und ihr dürft gern Teil auch der Botschaft sein. Und der erste Punkt, der mir auf dem Herzen brennt, ein Prinzip, was ihr, glaube ich, auch als Kirche schon richtig in eurer DNA verwurzelt habt, ist aus Gottes Sicht. Und vielleicht ist es der wichtigste Punkt für unser Leben, aber auch für Deutschland, ist Erfolg wenn er im Zentrum steht. Für Gott ist Erfolg, wenn er im Zentrum steht. Für Gott ist Erfolg auch für dieses Land, wenn er im Zentrum von Deutschland steht, wenn er verherrlicht wird, wenn er groß gemacht wird. Er hat uns nicht in diese Welt gestellt, dass wir nur für uns leben, sondern er hat uns geschaffen, dass wir lernen, ihn zu lieben. Er will, dass wir lernen, aus dieser Liebe, aus der Gemeinschaft heraus mit ihm zu leben. Er hat uns geschaffen, dass wir lernen, aus der Bestimmung, aus der Berufung, den Gaben, den Fähigkeiten, all das, was er uns gegeben hat, heraus zu leben. Ihn ins Zentrum, ihn in den Fokus unseres Lebens zu rücken. In anderen Worten, will er eigentlich Freundschaft? Man könnte auch sagen, er möchte Freundschaft plus. Ich weiß, das ist heutzutage schon fast verrucht, sowas zu sagen. Aber weißt du was? Jesus will eigentlich eine Liebesbeziehung mit dir haben. Das ist, was er will. Er will eine Romanze mit dir. Warst du schon mal verliebt? Ich hoffe. Wenn du wirklich verliebt bist, dann denkst du Tag und Nacht nur an die Person. Und genau das ist, was Gott für uns will. Er möchte, dass wir über ihn nachsinnen, bei Tag und bei Nacht. Dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind, dass er das Zentrum unseres Lebens ist. Ich würde sogar fast sagen, er sollte nicht nur das Zentrum sein, sondern Jesus ist alles. Alles, was wir atmen, alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, alles, was wir tun mit unserem Leben. Eines Tages ging Jesus so durch die Straßen und da fragt ihn ein Mann, hey Jesus, was ist das Allerwichtigste? Was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet ihm in Matthäus 22, Vers 37 und 38 und sagt, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste und wichtigste Gebot. Das erste, was dein Leben erfolgreich macht, aus Gottes Perspektive, ist, wenn du anfängst, ihn ins Zentrum zu stellen. Ihn als die Basis von deinem Leben zu definieren. Warum ist es Erfolg? Weil Gott dich geschaffen hat für die Beziehung mit ihm. Er hat dich kreiert für die Gemeinschaft mit ihm. Er hat dich erschaffen, erdacht vor Grundlegung der Welt. Ey, vielleicht hatten deine Eltern dich nicht auf dem Plan. Aber Gott hatte dich auf seinem Plan, weil er wollte in Gemeinschaft mit dir sein. Er hat dich geformt, geschaffen, schon im Bauch deiner Mutter. Er hatte dich vor Augen, noch bevor deine Füße hier auf dieser Erde waren. Und was er will Gemeinschaft. Er will diese Liebesbeziehung mit dir. Und wisst ihr, die Wahrheit ist doch die, dass wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, gibt es doch immer irgendetwas, was in unserem Zentrum steht, oder? Ja, Geld kann in deinem Zentrum stehen. Dein Job, deine Familie, dein Hobby, irgendwelche Dinge, Projekte, die dich interessieren. Irgendetwas ist doch immer im Zentrum unseres Lebens, oder? Die Bibel nennt, wenn etwas anderes als Jesus in unserem Zentrum steht, die Bibel nennt es einen Götzen. Alles andere, was das Zentrum von unserem Leben einnimmt, nennt die Bibel einen Götzen. Und du könntest dir die Frage stellen, ja, woher weiß ich denn, ob ich so einen Götze in meinem Leben habe? Das hört sich auch irgendwie ein komisches Wort, Götze, was? Woher weiß ich denn, woher finde ich heraus, was ob ich so einen Götze in meinem Leben habe. Du kannst zum Beispiel mal schauen, mit was verbringst du deine Zeit? Was hat die Aufmerksamkeit auf deinem Smartphone? Und vielleicht einer der Indikatoren schlechthin, worin investierst du dein Geld, aber vielleicht eines der Indikatoren schlechthin ist die Sache, ob du dir Sorgen in deinem Leben machst. Ich glaube, dass Sorgen ein guter Indikator ist, ob etwas anderes als Gott im Zentrum deines Lebens steht. Weil wenn Gott, wenn Jesus das Zentrum in deinem Leben ist, hey, dann kann um dir herum der größte Sturm toben, aber du weißt, dass du bei ihm sicher und geborgen bist. Weil deine Perspektive ist nicht eine Perspektive hier auf dieser Erde. Deine Perspektive ist nicht das, was vor Augen ist. Deine Perspektive ist nicht das, was du fühlst oder was andere Menschen über dich sagen oder wie deine Umstände sind. Sondern wenn Jesus das Zentrum deines Lebens ist, hey, dann hast du eine ganz andere Perspektive, die von jetzt hineinreicht bis in die Ewigkeit. Amen. Deswegen sind Sorgen ein guter Indikator, ob irgendetwas anderes als Jesus das Zentrum in deinem Leben ist. Jedes Mal, wenn wir unsere Augen weg von den, ich nenne es jetzt mal, diese Götzen dieser Welt richten auf Jesus, wisst ihr, was das ist? Das ist eigentlich Lobpreis. Jedes Mal, wenn du wegschaust von den Herausforderungen in dieser Welt und hinschaust auf Jesus, das ist Lobpreis. Lobpreis ist nicht nur, was wir vor einem Gottesdienst machen, sondern Lobpreis ist viel mehr. Jedes Mal, wenn wir wegschauen von unseren Umständen, wegschauen von dem, was wir sehen, wegschauen von dem, was wir wahrnehmen können mit unseren Sinnen und hinschauen auf Jesus, das ist Anbetung. Das ist Anbetung, wenn wir uns auf ihn fokussieren, wenn wir unser Herz, unser Geist, unser Sein öffnen für ihn, um auf ihn zu schauen. Für Jesus ist Erfolg. Für Gott ist Erfolg, wenn er im Zentrum steht. Amen. That's it. Wenn wir ihn im Fokus haben, ist alles andere nebensächlich. Der zweite Punkt, was uns aus Gottes Sicht erfolgreich macht. Aus Gottes Sicht ist Erfolg, wenn wir anfangen, seine Familie zu lieben. Für Gott ist Erfolg, wenn wir seine Familie lieben, bauen und entwickeln. Seine Familie ist die Gemeinde. Und Gott hat uns in diese Welt gesetzt, damit wir seine Gemeinde, seine Braut, seine Armee, sein Haus, seine Hände, seine Füße, seine Repräsentanten hier auf dieser Erde trainieren, ausbilden, formen und Gemeinde gemeinsam leben. Gott hat uns nicht auf diese Erde gesetzt, nur dass wir auf ihn schauen. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist die Essenz des Evangeliums, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie dich selbst. Schau, und weil Gott Liebe ist, hat er dich erschaffen als ein Objekt seiner Liebe. Und weil er dich als Objekt seiner Liebe erschaffen hat, wünscht er sich ein Umfeld der Liebe. Und deswegen hat er Familie erschaffen, um einen Ort der Liebe, der Annahme, der Wertschätzung zu kreieren. Und Gemeinde ist die geistliche Familie von Gott. Die Kreative ist die Familie Gottes. Das ist seine Idee. Er hat sich das erdacht. Es kommt nicht von Menschen. Es ist nicht aus irgendeinem Computer heraus entstanden, sondern es ist eine Idee Gottes für uns, und für ihn ist Erfolg, wenn wir anfangen, Familie Gottes zu lieben, zu wertschätzen und zu bauen. Im Neuen Testament finden wir über 70 Einanderstellen. Und ich nenne die immer Einanderstellen, ich weiß nicht, ob das so populär ist, das so zu nennen, aber ich nenne die immer einander, wenn du so eine Konkordanz nimmst. Und es ist so interessant, wenn du einfach mal studierst, was uns das Neue Testament im Kontext von Gemeinde, was wir denn einander tun sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir Gemeinschaft ganz praktisch umsetzen. Da lesen wir von, dass wir einander lieben sollen, uns einander sorgen, helfen, beten, grüßen, achten. So viele Aspekte, was uns die Bibel zeigt, wie wir Gemeinschaft zusammen bauen können. Und Gemeinde ist genau dieser Ort, wo wir diese 70 einander Bibelstellen praktizieren lernen sollen, wo wir das umsetzen. Es ist eine Gemeinschaft, wo Gott uns reinstellt, diese einander Aussagen aus dem Wort Gottes zu trainieren. In 1. Johannes 4, Vers 20, da steht, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, hey, dann ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Wow. Hey, Gemeinde ist ein Übungsfeld, um Liebe zu lernen. Und wisst ihr was? Wir alle können besser werden im Lieben. Wir können immer besser werden, einander zu lieben, einander wertzuschätzen, einander höher zu achten, einander zu dienen, füreinander zu beten. Wir können immer besser werden und darin wachsen und uns trainieren. Deswegen steht auch in Hebräer 10, Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte, dass wir denen nicht fernbleiben, wie einige das sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und jetzt spreche ich ja hier zu der Kreativen. Amen. Und wenn nicht ihr genau diese Berufung habt, wer denn sonst in Deutschland? Wer denn sonst? Bleibt den Zusammenkünften nicht fern, weil der Herr bald wiederkommt, weil wir uns vorbereiten für die Zeit, für die Herrlichkeit, weil wir im Hier und Jetzt schon das praktizieren können, was in Ewigkeit auf uns wartet. Wir müssen nicht warten, irgendwann mal in den Himmel zu kommen. Wir können den Himmel schon jetzt hier auf diese Erde holen und es aktivieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Gemeinschaft nicht verlassen, dass wir Teil verbindlicher Familie und Gemeinschaft sind. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, jedes Mal, wenn wir Jesus auch als Gemeinschaft ins Zentrum stellen, hey, das ist Erfolg für unseren Gott. Es ist Erfolg für ihn, wenn wir Gemeinschaft zur Gewohnheit machen. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal noch eine der Stellen, die das vielleicht im Neuen Testament mit am allerbesten verdeutlicht, ist Apostelgeschichte 2. Da sehen wir, wie die Christen damals, als der Heilige Geist gefallen ist und die Kirche von Jesus Christus angefangen hat, sich zu entwickeln, wie sie Kirche ganz praktisch gelebt haben. Ich weiß nicht, ob wir die Bibelstelle, ob wir die da haben, aber da steht Apostelgeschichte 2, haben wir die da? Damit ihr das auch visualisieren könnt. Als erstes fängt es so an, viele nahmen die Botschaft auf. Und Apostelgeschichte zeigt uns bis zu 3000 am Tag. Ich weiß nicht, wer hier in der Kreativen bereit ist für 3000 an einem Tag. Ja, wir haben letztes Jahr an einem Tag mal 80 Leute bei uns in der Gemeinde getauft. Das geht schon in die Richtung. Aber für 3000 am Tag, come on baby, it's gonna be wild, okay? So, wenn es damals möglich ist, warum nicht heute? Ja, aber damals 3000 Leute an einem Tag. Das war der Struggle, den die hatten. So fing das an. Und dann sehen wir als zweites, sie ließen sich taufen. Gemeinde ist ein Ort, in den man hineingetauft wird. Und vielleicht lasst mich mal an der Stelle eine Sache sagen, weil ich bin ja auch Pastor in Deutschland. Und Christoph, du hast mir auch die Freiheit gegeben, da ein bisschen was zu sagen. Ich sage einfach, was ich denke. Ich glaube, dass Taufe gehört hauptsächlich in die Gemeinde. Wir können überall taufen und es gibt auch Ausnahmen, mal außerhalb einer Kirche zu taufen. Aber wenn wir uns Apostelgeschichte 2 anschauen, die wurden in die Gemeinde hineingetauft. Die Taufe ist ein Abschluss der Bekehrung, aber auch ein Teilwerden der Familie Gottes. Deswegen ist die Taufe der Abschluss, aber genauso auch ein Neustart. Und deswegen müssen wir Leute in die Gemeinschaft hinein taufen, in eine Verbindlichkeit, wo wir die Einanderstellen praktizieren. Dann sehen wir, dass Gemeinde, man hat sich dem angeschlossen. Dann sehen wir als viertes die Lehre der Apostel, dass sie sich getroffen haben in den Häusern, dass sie gemeinsam in den Häusern das Abendmahl gefeiert haben, Gemeinschaft gelebt haben. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade
so stehst oder was in Bezug auf Familie Gottes, auf Kirche vielleicht so dein nächster Step sein kann. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ey Markus, ja eigentlich so mein nächster Schritt, das wäre eigentlich, soll ich mich mal taufen lassen. Ja? So, ich habe das mit Jesus verstanden, mein nächster Schritt ist all in, okay? Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Oder vielleicht ist als zweites ein Schritt so, Teil von einer Kleingruppe zu sein. Oder Teil von einem Campus hier zu sein. Teil von einem Dream Team oder wie ihr das nennt, hier sonntags mitzuhelfen. Was ist dein nächster Schritt? Familie Gottes zu bauen und Familie Gottes zu leben, ist Gottes Erfolgskonzept. Es bedeutet Erfolg für ihn, wenn wir das praktizieren. Als drittes, was aus Gottes Sicht unser Leben erfolgreich macht, ist, wenn wir anfangen, geistlich zu wachsen. Reife ist Gottes Erfolgskonzept für dich. Und weißt du was? Eigentlich könnte man sagen, das ultimative Ziel ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wenn du es einfach haben möchtest, das ist das Ziel. Dass wir so werden wie Jesus. Das bedeutet, dass wir geistlich uns in das Bild von Jesus hinein verwandeln. Er will nicht, dass du irgendwie so ein geistliches Baby bleibst, sondern er will, dass du erwachsen wirst. Dass du Selbstbewusstsein, Gottesbewusstsein entwickelst. Dass du auch in dem, was du gelernt und in dem, wo du trainiert wurdest, dass du darin stark wirst. Und dass du das weitergeben kannst, was Gott dir anvertraut hat. In Hebräer 6, Vers 1, da steht, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Also das Bild für uns zu wachsen, es bedeutet, dass wir in das Bild hineinwachsen, was Jesus uns vorgelebt hat. Er, unser Meister, er, unser Herr, er, unser Trainer, der uns gerufen hat, ihm nachzufolgen, der uns gerufen hat, von ihm zu lernen, ihm nachzueifern, so zu werden wie er, unser Messias, unser Rabbi, dem wir nachjagen, von dem wir lernen, der uns transformieren will, der uns helfen will, der uns führen will. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen von ihm, dass wir wachsen mit ihm, dass wir nicht irgendwo auf der Stelle stehen bleiben. So mein Sohn Karl, ich liebe ihn von ganzem Herzen, aber von alle von euch, die ihr Kinder habt, hey, das wäre doch dramatisch, wenn Kinder irgendwann mal der Körper weiter wächst, aber so man in dem Status eines Kindes stehen bleibt. So Benjamin Button-mäßig. So, der Körper wächst weiter, aber so du bleibst einfach so kopfmäßig stehen. Hey, wie dramatisch ist das? Und traurigerweise werden viele Menschen heute einfach nur alt, ohne erwachsen zu werden. Und viele Menschen sind gerettet, aber sie haben keine wirkliche Tiefe in ihrem Leben. Deswegen ist so wichtig, dass wir wachsen. Deswegen ist wichtig, dass wir nicht irgendwo geistlich stehen bleiben. Dass wir motiviert bleiben, uns weiterzuentwickeln. Und wenn du vielleicht so einen Indikator haben möchtest, ob du denn dich schon einigermaßen entwickelt hast, wenn du so einen Entwicklungsstatus von mir, ein Analyse-Feedback bekommen möchtest, dann ist es vielleicht diese Sache, ob du in der Lage bist, von dem, was du gelernt hast, anderen weiterzugeben. Ob du andere in dem trainierst, was das Wort Gottes sagt. Dass du in deiner Familie ein Vorbild bist, dass du an deinem Arbeitsplatz ein Zeugnis bist, dass du vielleicht andere einlädst, zu dir nach Hause die Bibel zu lesen, das Wort Gottes zu studieren. Das ist ein Indikator, ob du geistlich reif bist, ob du geistlich wächst, ob du dich weiterentwickelst, ob du ein Multiplikator der Herrlichkeit Gottes bist, ganz egal, wo du unterwegs bist. Dass du das multiplizierst, was Gott dir anvertraut hat. Schon geistliches Wachstum sind nicht nur, dass die Früchte des Geistes in deinem Leben sichtbar werden. Und das ist großartig, ja, wenn die Früchte sichtbar werden. Sondern auch, dass du in der Lage bist, von dem weiterzugeben, was Gott in deinem Leben getan hat. Das vierte und vorletzte, was aus Gottes Sicht unser Leben erfolgreich macht, ist, wenn wir anfangen zu dienen und zu geben. Gottes Perspektive für unser Leben, Gottes Erfolgskonzept auch für Deutschland ist, dass wir großzügig sind, dass wir investieren. Gott möchte, dass wir einen Beitrag leisten, dass wir zurückgeben von dem, was wir empfangen haben. Weil geben ist viel, viel seliger als nehmen. Wir sind nicht geschaffen, um einfach für uns selbst zu leben, dahin zu vegetieren und dann irgendwann mal zu sterben. Sondern wir sollen von dem, was wir empfangen haben, weitergeben. Mit all den Ressourcen, all den Möglichkeiten, die wir bekommen. Wir wissen, dass diese Zeit hier auf der Erde begrenzt ist. Und deswegen können wir mit diesem kurzen Zeitfenster der Geschichte, wir können so mit dem, was wir haben, eben geben, investieren. Und geben ist viel, viel seliger als nehmen. In der Gemeinde, da nennen wir das oft so einen Dienst. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Also wenn wir uns gegenseitig dienen mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, mit den Ressourcen, mit den Möglichkeiten, die Gott uns geschenkt hat, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, mit deiner Energie, mit all dem, was du bist und was du hast, ey, wenn wir uns dafür entscheiden, einander zu dienen, dann sind wir aus Gottes Sicht erfolgreich. In der Gemeinde nennen wir das Dienst. Jedes Mal, wenn wir einander dienen, dienen wir Gott. Jedes Mal, wenn wir andere höher achten als uns selber, dienen wir Gott. Weißt du, dass das Wort, was wir für dienen im Neuen Testament finden, der gleiche Begriff ist, wie ein geistliches Amt auszuführen. Das griechische Wort ist doulos. Deswegen sagt die Bibel, der Größte von allen wird der Diener aller sein. Ein geistliches Amt zu bekleiden, es bedeutet zu dienen. Deswegen ist wichtig, dass wir das lernen, einander zu dienen. Dass wir lernen, von unseren eigenen Bedürfnissen auch manchmal wegzuschauen, um die anderen im Blick zu halten. So oft fragt man sich ja, was ist denn eigentlich Erfolg hier auf dieser Erde? Jedes Mal, wenn du anfängst, Gott zu dienen und den anderen zu dienen, ist es Erfolg für Gott. Schau, im Himmel, da wirst du nicht auf einer Wolke sitzen und mit der Harfe spielen. Okay, vielleicht war das so deine Vorstellung im Himmel. Irgendwann schwebst du mit einer Wolke, mit einer Harfe und preist den Herrn. Sondern was wir im Himmel machen werden, eigentlich genau zwei Dinge, die wir jetzt auch schon praktizieren können. Wir werden Gott dienen und wir werden einander dienen. That's it. Und wir können im Hier und Jetzt schon das praktizieren. Wir können hier im Hier und Jetzt schon göttliche, herrliche, ewige Gemeinschaft praktizieren. Es fühlt sich vielleicht noch irgendwie, Amen, ja, es fühlt sich vielleicht zum Teil unvollkommen an, aber lass uns doch glauben, dass es vollkommen möglich ist. Auf den Mond zielen und den Mond Everest treffen. Göttliche Gemeinschaft. Amen. Das war ein guter Punkt gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wisst ihr, eines Tages wird jeder von uns vor Gott stehen. Du wirst vor Gott stehen und ich werde vor Gott stehen. Und er wird uns fragen, was haben wir gemacht? Was hast du gemacht? Und ich weiß nicht, ob du dir schon die Antwort von Gott für dich überlegt hast, aber ich habe mich entschieden, dass wenn ich vor dem Herrn stehe, dass ich eigentlich nur zwei Worte brauche. Well done. Gut gemacht. Okay? Das ist alles, was ich brauche. Und wenn wir einander dienen, das ist aus Gottes Sicht well done. Jedes Mal, wenn wir einander dienen, dienen wir Gott. Wir sind im Zentrum des Willen Gottes, wenn wir einander höher achten als uns selbst. Der Dienst aneinander ist so entscheidend. Und vielleicht kann mit diesem wunderbaren Piano derjenige, der das bedienen kann, vielleicht schon auf die Bühne kommen. Weil ich möchte abschließen mit meinem fünften und letzten Punkt. Für Gott ist Erfolg, ist, wenn wir von dem teilen, was wir empfangen haben von ihm. Dass du deine Geschichte, die du mit Gott erlebst, dass du anfängst, das anderen mitzuteilen. Hey, irgendwann mal, du bist heute hier, weil wahrscheinlich dir irgendwann mal jemand das Evangelium erklärt hat, oder? Die Frage ist, wann erklärst du es jemand anderem? Wann erzählst du es jemand anderem? Gott hat dich nicht auf diese Erde gesetzt, dass du dich nur in seiner Gnade und in seiner Liebe badest. Ja? Das ist großartig, ich liebe die Gnade des Herrn, ich brauche sie jeden Tag, ich liebe seine Liebe. Aber Gott hat uns nicht geschaffen, einfach nur in seiner Liebe und seiner Gnade heil zu sein. Sondern er hat uns geschaffen, um anderen von dem zu erzählen, was er getan hat. Amen. 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 Wisst ihr, es gibt zwei Dinge, die wir im Himmel nicht mehr tun können. Zwei Dinge. Wir können in der Ewigkeit, wir können Gemeinschaft haben, den Herrn anbeten, wir können eine gute Zeit haben, alle, wir können so viele Dinge im Himmel. It will be wonderful. Ja? Oh, glory. Aber es gibt zwei Dinge, die wir nicht im Himmel tun können. Das erste ist sündigen. Praise God. Okay? Im Himmel gibt es keine Sünde, keine Zielverfehlung. Du kannst das Ziel im Himmel nicht mehr verfehlen. Halleluja. Aber das zweite ist, dass du im Himmel niemandem das Evangelium erzählen kannst. Du kannst niemandem die gute Botschaft erzählen, der noch nie die gute Botschaft gehört hat. Weil alle im Himmel, die haben die schon mal gehört. Deswegen sind sie im Himmel. Und deswegen ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, im Hier und Jetzt, dass wir dieses kurze Zeitfenster, was wir haben, jeder einzelne von uns, dass wir es nutzen, um diese Botschaft weiterzutragen, um das zu multiplizieren, um das in diese Welt hinauszutragen. Wer von euch war schon mal im Gericht? Natürlich nur als Zuschauer, als Besucher, ja? Oder für die in den 90er, so Richterin Barbara Salisch, so irgendwelche komischen Nachmittagssendungen auf den privaten Fernsehern. Wenn du mal bei Gericht warst, da gibt's immer als erstes so einen Anwalt. Ja? Und weißt du, dass du nicht dazu geschaffen bist, ein Anwalt von Gott zu sein? Manche, die fühlen sich so wie so ein Anwalt für den Herrn, dass sie den Jesus verteidigen müssen, das Evangelium verteidigen müssen, das Wort Gottes verteidigen müssen. So, wisst ihr, wir sind nicht geschaffen, um der Anwalt von Jesus zu sein, weil Jesus kann sich selber verteidigen. Ja? Der braucht uns nicht, dass wir ihn verteidigen. Aber er hat uns geschaffen, eben nicht als Anwalt, sondern als ein Zeuge. Und ein Zeuge ist was ganz anderes als ein Anwalt. Ein Anwalt, der trägt vor dem Richter die Anklage vor und bittet um ein Urteil. Freunde, das ist nicht unsere Aufgabe, Gott um den Urteil zu bitten, sondern unsere Aufgabe ist, ein Zeuge zu sein. Was bedeutet, ein Zeuge zu sein? Ein Zeuge hat ganz einfach einen Job. Er erzählt einfach von dem, was er gesehen, gehört, wahrgenommen, erlebt hat. Das ist die Aufgabe eines Zeugen. Und Freunde, unsere Aufgabe in dieser Welt, unsere Aufgabe in Berlin, unsere Aufgabe in Deutschland, unsere Aufgabe in dieser Zeit, ist es nicht, der Anwalt von Jesus zu sein, sondern unsere Aufgabe ist, ein Zeuge für ihn zu sein, von dem zu erzählen, was wir gehört haben, von dem zu erzählen, was wir gesehen haben, von dem zu erzählen, was wir erlebt haben in unserem Leben. Freunde, was wäre möglich? Was wäre möglich, wenn diese Woche jeder von euch einmal das machen würde, von dem zu erzählen? 3000 wurden an einem Tag in Jerusalem hinzugetan der Gemeinde. Was wäre möglich in Berlin 2025, wenn 400-500 Leute rausgehen? Damals in 3 Jahren die gesamte damalige Welt hat das Evangelium gehört. Was wäre möglich heute, wenn Tausende von Menschen aufstehen in Deutschland, in Europa? Herr, Deutschland und Europa wäre errettet in wenigen Jahren. Es ist Erfolg, wenn wir von dem erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Vielleicht lasst uns gemeinsam aufstehen. Weil ich würde gern zum Abschluss von meiner Botschaft zurückkommen an den ersten Punkt, weil das Erste ist das Wichtigste. Die entscheidende Frage, alles fängt an, Erfolg bei Gott fängt an, wenn er im Zentrum steht. Wie gesagt, wenn wir ihn lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, darin ist das Gesetz erfüllt. So einfach. Er möchte im Zentrum sein. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und wenn du ehrlich bist und sagst, ey Markus, wenn ich so in mein Herz reinschaue, irgendwie gibt es so viele andere Dinge, die in meinem Zentrum stehen. So viele Dinge, wo deine Gedanken drüber kreisen. So viele Sachen, die du tust, Aufmerksamkeit, die du schenkst, vielleicht dein Job, dein Business, deine vielleicht auch Herausforderungen, die du hast, so im Fokus, so im Zentrum deines Lebens. Vielleicht ein Schmerz, vielleicht eine Krankheit, so im Zentrum deines Lebens. Und ich glaube, dass Gott uns ruft heute Morgen, so bevor wir einfach da tiefer eintauchen, alles wegzuräumen, was das Zentrum deines Lebens eingenommen hat. Vielleicht gibt es sogar so einen richtigen Götzen bei dir, wo du merkst, es hat Power, es hat Kraft, es hat Autorität. Und ich möchte dich einladen, einfach heute Morgen loszulassen. Und ich würde gern einfach diejenigen einladen, vielleicht wenn dich das betrifft, komm doch einfach mal rechts und links aus den Reihen hier nach vorne. Warum mache ich das? Weil ich glaube, manchmal tut es gut, so einen Schritt zu machen. Einfach zu sagen, Herr, hier bin ich. So, stell dir vor, du läufst in das Zentrum Gottes zurück. Sag einfach, ich laufe raus, ich lasse alles hinter mir und ich laufe zurück. Jesus, ich setze dich zurück in mein Zentrum. Gerade jetzt. Ihr Lieben, heute ist der Tag des Herrn. Jetzt ist die angenehme Zeit. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Die Gegenwart des Herrn ist hier. Ich kann das jetzt gar nicht für dich machen, sondern du kannst nur Jesus in dein Zentrum stellen. Und vielleicht lasst uns einfach so ein Gebet der Weihe, ein Gebet der Hingabe sprechen. Sag als erstes, ich bete es vielleicht vor und ihr könnt es einfach mitbeten. Bete sowas wie, Herr Jesus Christus, es tut mir leid für alles, wo ich Dinge in mein Zentrum gestellt habe, was nicht du bist. Und jetzt möchte ich dich einladen, einfach das für dich zu beten. Bet einfach, Herr Jesus, tut mir leid, und dann fang an, das zu beten, vielleicht ist es ein Job, irgendeine Handlung, was du tust, irgendwelche Dinge, die deine Aufmerksamkeit, du weißt es besser. Sag, Herr Jesus, tut mir leid. Sprich's aus. Dein Bekenntnis hat Kraft auch heute Morgen. Danke, Jesus. Und er sieht dein Herz. Und jetzt gleich wird was passieren. Du hast dich ja schon entschieden, Jesus ins Zentrum zu rücken. Und er ist schon da. Vielleicht bete so ein einfaches Gebet. Sag, Herr Jesus, ich empfange heute Morgen. Du empfängst etwas jetzt. Sag, ich empfange heute Morgen ganz neu deine Gegenwart. Ganz neu deine Präsenz, ganz neu deinen Heiligen Geist. Wenn du kannst, genau, sing ihm einfach dein eigenes Lied, bet dein eigenes Gebet, wenn du kannst, in Sprachen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst, dass du heute Morgen, dass du Transformation schenkst, hinein in das Zentrum, was du selber bist. Altes geht und Neues entsteht. Danke, Jesus, für eine Aktivierung heute Morgen. Für deine Herrlichkeit und Kraft. Für Ströme lebendigen Wassers. Ströme lebendigen Wassers. Schau, in dir, im Zentrum von dir selber, hat Gott etwas positioniert, was er Ströme lebendigen Wassers nennt, eine Quelle. Es ist das Zentrum, der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn er im Zentrum steht, es aktiviert die Quelle lebendigen Wassers, Ströme. Und wenn du kannst, fang einfach an, das mal zu aktivieren. Leg ruhig deine Hand auf dein Herz. Ich nehme das bei mir immer hier so in diesem Bereich wahr. Und wenn du kannst, sprich einfach in Sprachen. Weil ich glaube, dass gerade jetzt etwas aktiviert wird in deinem Herzen, in deinem Geist. Lebendiges Öl, lebendiges Feuer, verzehrendes Feuer, göttliche Energie und Kraft. Gedanken der zukünftigen Welt, des Herrschaftsgebiets des Himmels. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, mit mehr von dir. Heute Morgen, ich bete, dass dieses Wasser aktiviert ist, dass es Öl, dass es fließt, dass es regnet vom Himmel, aber auch von drinnen. Ich danke dir, Heiliger Geist, für göttliche Elektrizität, für Wellen deiner Kraft. Herr, ich bete, dass der Zustand des Himmels heute Morgen hier aktiviert wird. So wie im Himmel, so jetzt, in deinem Körper, im Zentrum deines Lebens. Herr, ich bete, dass der Himmel hier wirksam ist. Komm, sing ihm dein Lied, sing ihm dein Lied. Du kannst es besser, sing's im Glauben. Halleluja. Und Herr, wir proklamieren den Sieg heute Morgen, den Sieg von Golgatha, dein Herrschaftsgebiet, auch heute Morgen über Berlin, über Deutschland, über diese ganzen Region, Herr, über auch der Kreativen als Gemeinde. Herr, wir beten, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist. Herr, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Das hast du denen bereitet, die dich ins Zentrum stellen. Und Herr, wir beten, dass das, was unvorstellbar scheint, dass es geschieht. Herr, wir beten, dass alles, was im Raum des Geistes auch vorbereitet ist, hier für diese Gemeinde, für dich persönlich, für diese Stadt, Herr, dass es in den sichtbaren Bereich hineinkommt. Herr Jesus, wir nehmen Autorität. Du hast uns Kraft gegeben, in deinem Namen zu proklamieren und zu sprechen. Und im Namen Jesus proklamieren wir Herrschaftsgebiet des Himmels. Königreich Gottes, Herrlichkeit,